Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag.
2021 war nämlich ein Rekordjahr. Wir hatten da so viele Spenden wie noch nie. Und das alles vor dem Hintergrund von einer laufenden Inflation und Krieg.
Der Geschäftsführer des Deutschen Spendenrates, Max Melzer, über die Spendenbereitschaft der Deutschen in diesem Jahr. Über diese Bilanz des Helfens, die heute in Berlin vorgestellt wurde, mehr in dieser Sendung. In der wir auch anlässlich der Abstimmung im Bundestag über das Freihandelsabkommen CETA fragen, was bringen diese Freihandelsabkommen eigentlich? Zunächst aber der Blick in die USA. Weltweit ist die Hauptfrage an den Finanzmärkten, wie sehr wird die wichtigste Zentralbank noch die Zinsen erhöhen, um gegen die Inflation anzugehen. Gestern Abend hat sich dazu der Präsident der US-Notenbank Jerome Powell geäußert und für starke Reaktionen gesorgt. Mehr dazu von Nicolas Buschlüter.
Eine Rede des Chefs der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, hat für kräftige Kurssprünge an der New Yorker Wall Street gesorgt. Powell sieht den Moment gekommen, um die Maßnahmen gegen die hohe Inflation in den USA etwas zu lockern. Dafür sollen die Zinsschritte wahrscheinlich schon ab diesem Monat nicht mehr so groß ausfallen wie zuletzt. Die Geldpolitik werde jedoch restriktiv bleiben, bis die Inflation wirklich zurückgehe, so Powell. Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg. Die Inflation in den USA war zuletzt deutlich gesunken auf 7,7%. Zuvor hatte die Fed 4 aggressive Zinserhöhungen von jeweils 0,75 Prozentpunkten durchgesetzt. Die Börsen an der Wall Street reagierten prompt auf Powells Rede. Denn niedrigere Zinsen machen Aktien traditionell attraktiver gegenüber anderen Anlageformen. Der Leitindex Dow Jones stieg um mehr als 2% an, der tech-lastige Nasdaq-Index legte sogar um über 4% zu. Die Kurse wären vermutlich noch mehr vorgerückt, hätten nicht neue Konjunkturdaten die Euphorie etwas gebremst. Nach dem sogenannten Beige Book der amerikanischen Notenbank ist die US-Wirtschaft im vergangenen Monat kaum oder nur mäßig gewachsen. Schuld daran seien die hohen Zinsen und die Inflation. Die Befragten in den USA schauten pessimistischer in die Zukunft als zuletzt.
Und wir nehmen jetzt die Aussagen von Jerome Powell mit nach Frankfurt am Main in den Börsensaal, wo ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle begrüße. Frau Wehrle, die Wall Street reagierte stark auf die Rede des Notenbankchefs. Wir haben es gehört eben. Wie fiel denn die Reaktion heute bei Ihnen in Frankfurt aus?
Unerwartet kam ja nicht, was Jerome Powell zu berichten hatte, aber es wurde mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen. Von daher kein Wunder. Der DAX 0,8% im Plus. Er steht jetzt bei 14.514 Punkten.
Heute Mittag wollte der Bundestag über die Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA mit Kanada abstimmen. CETA ist in der EU seit September 2017 nur teilweise in Kraft. Anlass für uns zu fragen, wie wichtig ist dieses, wie wichtig wären weitere Freihandelsabkommen für die deutsche Wirtschaft?
Ja, und diese Frage gebe ich gleich weiter an Martin Lück, den Leiter des Bereichs Kapitalmarktstrategie für den deutschsprachigen Raum beim Vermögensverwalter BlackRock. Herr Lück, warum sind Handelsabkommen wichtig?
Ja, sie regeln die Handelsbeziehungen zwischen ganzen Regionen. Das sind die multilateralen Handelsabkommen, über die wir hier reden, CETA und weitere, und vereinfachen den Warenaustausch und den Dienstleistungsaustausch, indem sie beispielsweise Zölle weitgehend oder sogar ganz abschaffen, indem sie die Standards vereinfachen und damit auch den Handel deutlich stärker gestalten können. Das ist erwiesen, dass bei erfolgreichen Handelsabkommen das Volumen des Handels deutlich zugenommen hat.
Warum dauert es Jahre, bis solche Abkommen ratifiziert werden?
Ja, in diesem Fall ist es ja ein Abkommen, das auf der einen Seite Kanada hat, auf der anderen Seite die EU und damit 27 Mitglieder. Und die haben natürlich auch alle unterschiedliche Befindlichkeiten und Interessen. Und im Moment ist es so, dass etwa die Hälfte der EU-Länder das CETA-Abkommen ratifiziert hat. Deutschland sollte das auch heute tun, hat aber bisher gezögert aus verschiedenen Gründen, die man auch als Sonderwünsche vielleicht charakterisieren könnte. Und das ist dann natürlich Verhandlungssache und Verhandlungen ziehen sich gerne mal in die Länge.
Inwiefern wird mit solchen Handelsabkommen Politik gemacht?
Ja, das ist ganz klar, dass erstmal jeder da versucht, seine eigenen Interessen durchzubringen. Generell ist es aber ganz wichtig, dass Handelsabkommen ein wichtiger Bestandteil sind in einer Neusortierung der Welt. Wir befinden uns ja gerade in einer Phase, in der die Globalisierung auf dem Prüfstand steht, spätestens seit der Corona-Pandemie, aber auch seit dem russischen Überfall auf die Ukraine. Russland hat sich von der Weltwirtschaft de facto abgekoppelt. China ist dabei, eine andere Rolle einzunehmen. Wir wissen noch nicht, wo das hingeht. Und in dieser Neuorganisation der Globalisierung spielen Handelsabkommen eine sehr wichtige Rolle, vielleicht sogar die entscheidende.
Sie spielen eine wichtige Rolle, gleichzeitig sind sie aber nicht unumstritten. Warum?
Ja, das liegt daran, weil unterschiedliche Länder und Regionen, die hier miteinander Abkommen treffen, auch vielleicht unterschiedliche Vorstellungen haben. Wir erinnern uns beispielsweise an das geplante Handelsabkommen TTIP zwischen der EU und den Vereinigten Staaten und unterschiedliche Vorstellungen über das berühmte Chlorhuhn. Ja, also wenn es darum geht, wie bestimmte Umweltstandards beispielsweise eingehalten werden. Auch zwischen Amerika und Europa gerne mal umstritten Sozialstandards, also der Schutz für Arbeitnehmer und die Position von Unternehmen. Und das ist auch bei CETA beispielsweise ein Grund gewesen, warum in Deutschland so lange gezögert wurde, es zu ratifizieren. Also der Punkt ist, dass hier ein langer Verhandlungsmarathon notwendig ist, um die Interessen zum Ausgleich zu bringen.
Warum sind solche Abkommen auch für Finanzmärkte von Bedeutung?
Ja, das ist ganz klar. Die Unternehmen haben natürlich eine wesentlich bessere und klarere Planungsgrundlage, wenn sie auf der Basis eines solchen Abkommens agieren, miteinander agieren, ihre eigenen Aktivitäten planen, den Handel planen. Und wenn man weiß, wie beispielsweise die Standards vereinbart worden sind, wenn man weiß, dass es Zölle gibt oder eben nicht, oder andere tarifäre und nicht tarifäre Handelshemmnisse, wie man das so schön nennt, dann ist es für die Unternehmen besser planbar. Und das gutiert natürlich dann auch der Finanzmarkt.
Sagt Martin Lück vom Vermögensverwalter BlackRock.
Ja, vielen Dank aus Köln an Herrn Lück. Frau Werle, schauen wir nach der Rede von US-Notenbankchef Powell vielleicht zuerst auf die Devisenmärkte. Kein so hohes Zinstempo mehr in den USA. Fällt der Dollar zurück?
Ja, der ist nach der Rede von Notenbankchef Powell deutlich eingeknickt. Im Umkehrschluss hat der Euro deutlich zugelegt. Aktuell wird der Euro mit einem Dollar 04,51 gehandelt.
Ziemlich gut liefen heute die Aktien der Shop-Apotheke im SDAX. Woran lag das?
Ja, da sehen wir wirklich einen Plus von über 11%. Das kommt ja nicht alle Tage vor. Das hängt mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach zusammen. Er hat nämlich angedeutet, dass das E-Rezept Mitte des kommenden Jahres kommen soll. Basis für eine entsprechende Infrastruktur sollen Cloud sein, aber auch Smartphones. Nun muss man unterscheiden, es gibt ja rezeptpflichtige und es gibt rezeptfreie Medikamente. Bei den rezeptfreien Medikamenten, da ist die Konkurrenz sehr groß, von wem sie verschickt werden können. Beim Versand von rezeptpflichtigen Medikamenten, da gibt es viel, viel höhere Markteintrittsbarrieren. Das heißt, es gibt viel weniger Konkurrenz und davon können dann Online-Apotheken entsprechend auch profitieren.
Ganz anderes Thema, der Bausoftwarehersteller Nemetschek, der lief heute auch ganz gut. Warum?
Der Vorstandschef rechnet mit steigenden Umsätzen im kommenden Jahr. Er will expandieren. Es gibt große Unterschiede zwischen verschiedenen Regionen, sagt er, speziell in Europa. Da sind viele Kunden zwar recht zögerlich, aber in Asien oder in Nordamerika, da sieht es ganz anders aus. Da gibt es starkes Wachstum und noch etwas darf man nicht unterschätzen. In vielen Bereichen ist die Digitalisierung ja schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Für die Baubranche gilt das noch nicht. Also da gibt es noch sehr viel Aufholpotenzial. Die Aktien von Nemetschek heute satte 6,5% im Plus.
Manche sehen ja erste Anzeichen für ein Abweichen Chinas von der Null-Covid-Politik angesichts der Proteste dort. Das könnte der Wirtschaft helfen, was man wiederum am Ölpreis ablesen könnte.
Ja, denn eine strikte Null-Covid-Politik macht ja auch Chinas Wirtschaft zu schaffen. Wird wieder mehr produziert dort, werden auch wieder mehr Rohstoffe verbraucht. Dazu gehört auch das Öl. Wenn ich auf die Kurse schaue, WTI, also amerikanisches Leichtöl, das Fass kostet zum Mittag $81,89.
Bleiben noch am Schluss Anleihen und Gold.
Die Umlaufrendite von 1,92 auf 1,82% gesunken. Und Gold wird mit $1,782,51 gehandelt. In Euro umgerechnet sind das $1,706,64.
Ja, vielen Dank auch für diese Umrechnung, Claudia Werle in Frankfurt. Die Bundesregierung will ausländische Fachkräfte gezielt anwerben und die Schwellen für deren Zuwanderung senken. Gestern hat das Bundeskabinett sich auf Eckpunkte zur Erarbeitung eines neuen Fachkräftezuwanderungsgesetzes geeinigt. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels wird elementar, dass für eine dynamische Wirtschaft die offene Gesellschaft von zentraler Bedeutung Bedeutung ist. Respekt gegenüber Andersdenkenden sowie Toleranz und Vielfalt sind wichtig für das Binnenklima eines Unternehmens. Gerade dort, wo der Markt zunehmend auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen ist, wie etwa im Freistaat Sachsen, drohen fremdenfeindliche Einstellungen und mangelnde Toleranz sowie Demokratiedefizite den wirtschaftlichen Aufschwung und die Entwicklungsperspektiven zu gefährden. Manche Unternehmen versuchen gegenzusteuern und setzen auf Demokratieschulungen im Unternehmen, um Toleranz zu fördern. Doch wie politisch dürfen Firmen sein, ohne übergriffig zu wirken? Alexandra Gerlach berichtet aus Sachsen.
In Deutschland werden bis zum Jahr 2030 rund 2 Millionen Fachkräfte fehlen. In Sachsen rechnet man bis dahin mit einem Defizit von 320.000 Arbeitskräften. Für Robert Tschaikowski, den Chemnitzer Unternehmer und Vorstandssprecher des Vereins Wirtschaft für ein weltoffenes Sachsen e.V., sind das alarmierende Zahlen, die Wirtschaft und Wohlstand gefährden könnten.
Die Zeit des gemächlichen Tuns ist ganz sicher vorbei.
Tschaikowski fordert beherzte Schritte der Politik, um Einwanderungshürden für Fachkräfte zu beseitigen und ruft zugleich die Unternehmen auf, sich gerade in einer Zeit, in der die liberale Demokratie vielen Bedrohungen ausgesetzt ist, Haltung zu zeigen.
Position beziehen in der täglichen Auseinandersetzung, in der täglichen Diskussion im Betrieb mit den Mitarbeitern, dort die eigene Überzeugung vorleben und auch im Austausch, in Gesprächen mit den Führungsebenen oder sonstigen Mitarbeitern immer wieder klar zum Ausdruck bringen.
Ohne ein weltoffenes, tolerantes Klima in den Betrieben werde es zunehmend schwieriger, die dringend benötigten Arbeitskräfte aus dem Ausland zu gewinnen, so Tschaikowski. In der Praxis erweise sich dieser Weg als nicht ganz einfach, erzählt Janette Liebig vom Diakonischen Werk Delitzsch Eilenburg e.V.
Weil die Grenze manchmal verschwimmt, was ist der Bereich, wo ich als Unternehmen durchaus noch Einfluss nehmen kann und wo greife ich aber eigentlich in die Persönlichkeitsrechte des Mitarbeitenden ein.
Liebig ist für die Unternehmens- und für die Personalentwicklung von 450 Mitarbeitern zuständig. Angesichts der demografischen Entwicklung im Freistaat Sachsen wachse die Notwendigkeit, auf neue Arbeitsplätze durch Zuwanderung zu setzen, sagt sie. Doch das behage manche Mitarbeiter nicht.
Wenn jemand auf seinem Auto eindeutige Aufkleber hat, ist das zum Beispiel etwas, also kann ich sagen, ich wünsche, dass Sie diesen Aufkleber vom Auto abbringen. Rechtlich gesehen kann ich das nicht, aber da geht es schon los, dass ich etwas toleriere und ja am Ende auch weiß, dass dieser Mitarbeitende eine Gesinnung trägt, die nicht zu unserer Firmenkultur passt.
Auch in großen Konzernen, wie etwa bei Volkswagen mit 3 großen Standorten in Sachsen, macht man sich Gedanken über die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt. Die Situation bei den Fachkräften bereite ihm massive Kopfschmerzen, sagt Thomas Edig, Geschäftsführer Personal und Organisation bei VW Sachsen, und fordert:
Wir müssen ganz aktiv klar machen, dass wir gezielte Kompetenzzuwanderungskampagnen gerade im Osten Deutschlands und gerade in Sachsen brauchen.
Ungeachtet der gesetzlichen Hürden haben die Arbeitgeber im Freistaat jedoch mit den Imageproblemen des Landes zu kämpfen. Seit dem Aufkeimen der Pegida-Bewegung, dem Erstarken der fremdenfeindlichen AfD und zahlreichen Negativschlagzeilen zum Thema Ausländerhass verzeichnen auch große und renommierte Firmen vermehrt Absagen von Fachkräften. Jacqueline Schönfelder, Geschäftsführerin des Dresdner Pharmaunternehmens GlaxoSmithKline Biologicals, mit einem aktuellen Beispiel.
Die beste Bewerberin, die wir dann im finalen Gespräch hatten, hat gesagt, mit meinem Background möchte ich eigentlich doch mit meiner Familie nicht nach Dresden kommen, ich bleibe in München.
Der international tätige Konzern GlaxoSmithKline arbeitet schon seit langem konsequent an einer weltoffenen, toleranten Firmenkultur, so auch in Dresden.
Bei uns gibt es ganz klare Leitplanken. Erstmal unser Verhaltenskodex, unsere Unternehmenskultur, die Unternehmenswerte gelten für jeden Mitarbeiter, werden regelmäßig, mindestens einmal im Jahr, entsprechend geschult.
Nicht immer führten die internen Bemühungen, Ressentiments in der Belegschaft zu bekämpfen und mehr Toleranz zu fördern, zum Erfolg, gibt Schönfelder zu. Das Arbeitsrecht setze enge Grenzen für den Arbeitgeber.
Was auf der einen Seite gut ist, auf der anderen Seite uns an der einen oder anderen Stelle wirklich dazu zwingt, mutig zu sein und gegebenenfalls auch arbeitsrechtliche Auseinandersetzungen vor Gericht durchzustehen und gegebenenfalls Geld in die Hand zu nehmen. Das ist richtig.
VW ist noch einen Schritt weitergegangen und hat gemeinsam mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung unterschrieben, die die sächsischen Unternehmensstandorte auf einen fest definierten Wertekanon verpflichtet.
Was verstehen wir unter Diskriminierung? Das ist ja nicht nur Fremdenfeindlichkeit. Das ist Mobbing am Arbeitsplatz. Das ist das ganze Thema sexuelle Belästigung.
Wer gegen den Kodex verstößt, muss gehen, sagt Geschäftsführer Thomas Edig, auch wenn es sich um einen verdienten langjährigen Mitarbeiter handelt.
Um zu zeigen, die Haltung ist da und wir belegen es auch mit ganz klaren Konsequenzen. Und das hat sich natürlich ganz schnell im Unternehmen rumgesprochen.
Bereits in den Vorstellungsgesprächen werde herausgefiltert, welches Wertesystem der Bewerber hat, erzählt Personalgeschäftsführer Edig.
Und dem wächst das Leben, ist in den vergangenen Monaten teurer geworden. Verbraucher merken das im Supermarkt, an der Tankstelle, beim Strom. Bleibt da noch Geld für gute Zwecke? Wie steht's um die Spendenbereitschaft der Deutschen? Einmal im Jahr wird die Bilanz des Helfens von der Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Deutschen Spendenrats erstellt. Als Spende zählen freiwillige Geldspenden von Privatpersonen an gemeinnützige Organisationen, Hilfs- sowie Wohltätigkeitsorganisationen und Kirchen. Nicht enthalten sind unter anderem Erbschaften oder Unternehmensspenden. Über die diesjährige Bilanz Anja Nehls.
Die Spendenbereitschaft der Deutschen hat in diesem Jahr gegenüber dem letzten nicht nachgelassen. Laut Gesellschaft für Konsumforschung wurden allein von Januar bis September dieses Jahres 3,8 Milliarden Euro an soziale und gemeinnützige Organisationen gespendet, freut sich Max Melzer vom Deutschen Spendenrat e.V.
Wir haben in den ersten drei Quartalen dieses Jahres sogar noch ein kleines bisschen mehr als in den ersten drei Quartalen letzten Jahres an Spendeneinnahmen verzeichnen können. Und das ist natürlich wahnsinnig toll. 2021 war nämlich ein Rekordjahr. Wir hatten da so viele Spenden wie noch nie. Und das alles vor dem Hintergrund von einer laufenden Inflation und Krieg.
Besonders viel wurde in diesem Jahr zwischen Februar und Mai gespendet, zum Beginn des Ukraine-Kriegs. Die unsichere politische Lage und die bereits absehbar steigenden Energiepreise haben nicht zu einem Spendenrückgang geführt.
Die Menschen haben auch schon in der Vergangenheit in Krisenzeiten trotz wirtschaftlicher Unsicherheit immer fleißig gespendet. Also müssen wir gar nicht so weit zurückschauen. Da sehe ich zum Beispiel mal Richtung Corona-Pandemie, als am Anfang nicht klar war, wie es wirtschaftlich weitergeht bei den allermeisten Menschen. Da haben die Menschen trotzdem genauso weiter gespendet, wenn nicht sogar mehr.
Der Ukraine-Krieg führte auch dazu, dass in diesem Jahr jedes zweite unterstützte Projekt im Ausland war. Im vergangenen Jahr war es nur jedes dritte. 2021 war auch die Spendenbereitschaft für die Flüchtlingshilfe stark eingebrochen. Das ist jetzt wieder anders, sagt Melzer.
Während im letzten Jahr die Menschen für die Fluthilfe gespendet haben, ist es in diesem Jahr insbesondere der Bereich Not- und Katastrophenhilfe und dort wiederum insbesondere der Bereich Flüchtlingshilfe. Wir sehen da ein Plus von etwa 350% gegenüber dem Vorjahr. Und das ist natürlich ganz klar auf den Angriffskrieg in der Ukraine und die flüchtenden Menschen zurückzuführen.
Rund 16 Millionen Menschen haben zwischen Januar und September dieses Jahres Geld gespendet, im Durchschnitt 41 Euro pro Spende. Allerdings sei die wirtschaftliche Situation für viele Menschen inzwischen schwierig. Das könnte kurzfristig zu einem deutlichen Spendenrückgang führen, fürchtet Melzer.
Die Menschen haben jetzt, anders als in der Corona-Pandemie, weniger Geld im Portemonnaie. Wir sehen gerade nicht großen flächigen Einsatz von Kurzarbeit oder Überbrückungshilfen oder Ähnlichem. Bin aber positiv gestimmt, dass das nicht eintritt, der Fall.
Bereits jetzt hätten 44% der befragten Menschen angegeben, dass sie auch in den kommenden Monaten mindestens so weiterspenden wollen wie bis jetzt. 12% wollen sogar mehr oder sehr viel mehr Geld geben. Der Löwenanteil des gespendeten Geldes kommt aber immer noch von den älteren Menschen. Die 81-jährige Hildegard Benzmann spendet regelmäßig, aber nur an Projekte, die ihr vertraut sind.
Überall gibt es Katastrophen und besonders die Ukraine, aber man kann nicht überall spenden, weil es einfach nicht geht. Ich bin zum Beispiel seit Jahren bei der Christoffelsen-Stiftung involviert und habe da einen Dauerauftrag zu laufen und habe auch sonst einem Mädchen die Augenoperation in Afrika bezahlt. Aber ich kann und werde nicht überall spenden. Ich kann nicht die ganze Welt retten.
Nach wie vor spendet die Generation 70 plus am meisten, obwohl ihr Anteil am Gesamtspendenvolumen erstmalig fiel. So Max Melzer vom Deutschen Spendenrat.
Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt wirklich der Beginn der demografischen Entwicklung ist, dass uns diese wirklich sehr fleißige Spendergruppe irgendwann wegfällt.
Dafür haben Menschen unter 30 in diesem Jahr ein bisschen mehr gegeben als sonst. Außerhalb der humanitären Hilfe haben die Deutschen 2022 nach dem Corona-bedingten Lockdown deutlich mehr für den Bereich Sport gespendet. Profitiert hat auch der Tierschutz. Weniger Geld wurde dagegen für die Kultur- und Denkmalpflege, aber auch für Natur, Umwelt- und Klimaschutz gespendet.
Ab morgen und bis Sonntag streiken Beschäftigte der französischen Bahn SNCF. Landesweit fallen 60% der Schnellzüge und Intercity-Verbindungen aus. Auch die Zugstrecken von Paris nach Frankfurt und nach Stuttgart sind massiv betroffen. Sabine Wachs.
Nur einer von zwei Zügen Richtung Frankfurt oder Stuttgart soll an diesem Wochenende von Paris aus fahren. Auch die Gegenrichtung ist vom Streik betroffen, das teilte die französische Bahn SNCF mit. Reisende, die Zugtickets für Freitag, Samstag oder Sonntag gebucht haben, werden per SMS oder Mail informiert, sollte der Zug ausfallen, und auch auf der Seite der französischen Bahn wird angezeigt, welche Züge bestreikt werden. Tickets können kostenlos storniert oder umgebucht werden. Und nicht nur im grenzüberschreitenden Verkehr kommt es an diesem Wochenende zu massiven Problemen. Frankreichweit fahren nur etwa 40% der TGVs und der Intercity-Züge. In den Streik treten die Zugchefs der Fernzüge. Sie fordern mehr Geld und bessere Aufstiegsmöglichkeiten. Die Verhandlungen zwischen der SNCF und den Gewerkschaften der Zugchefs laufen bereits seit einigen Wochen, bisher ohne Ergebnis. Ab kommender Woche beginnen dann die jährlichen Tarifverhandlungen für die gesamte SNCF, und um den Druck auf die SNCF-Konzernleitung zu erhöhen, haben einige Gewerkschaften schon jetzt Streiks für die Weihnachtstage und für die Zeit rund um Silvester angekündigt.
Auch in unserer Wirtschaftspresseschau geht es um die Zuwanderung und die grundsätzliche Einigung im Bundeskabinett auf einen Plan zur Einwanderung von Fachkräften aus Drittstaaten.
Die Börsenzeitung nennt die geplanten Maßnahmen klug, denn sie setzen doch dort an, wo Unternehmen derzeit die größten Probleme beklagen, an der Bürokratie. Wo die langsamen Mühlen der Behörden die Zuwanderung in den Jobmarkt bislang erschwerten, soll künftig vieles einfacher werden. Die Anerkennung von Berufs- und Studienabschlüssen etwa kann nach der Einreise erfolgen. Auch soll der Ausbildungs- und Arbeitsmarkt für junge Menschen in der Lehre oder im Studium geöffnet werden. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung argumentiert ähnlich und verweist zudem auf ungelöste Probleme beim Asylrecht. Ausländerbehörden, Schulen und Jobcenter sind chronisch überlastet, weil sie in Arbeit ertrinken, die mit den Bedürfnissen Deutschlands nur wenig zu tun hat. Die Ampelkoalition geht jetzt einen Schritt in die richtige Richtung. Sie droht allerdings, weil sie auf dem anderen Migrationsauge blind ist, bald wieder zwei Schritte zurückzugehen. Die Pforzheimer Zeitung betont, zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehört aber auch zwingend, die im Inland vorhandenen Arbeitskräftepotenziale effektiver zu heben. Es darf nicht sein, dass große Gruppen junger Erwachsener keiner Erwerbsarbeit nachgehen, während die Zahl der offenen Stellen auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt Rekordhöhen erreicht. Die bayerische Arbeits- und Sozialministerin Schaaf fordert eine Lockerung der Arbeitszeitregelungen. Die Süddeutsche Zeitung lobt den Vorstoß. Die Arbeitswelt und die Lebenswelt haben sich geändert, seit das Arbeitszeitgesetz Mitte der 90er Jahre in Kraft getreten ist. Jeder vierte Arbeitnehmer arbeitet eigenen Angaben zufolge mindestens einmal im Monat länger als 10 Stunden. Für Selbstständige ist das sowieso Normalität. Insofern wäre das Ausweiten der Maximalzeit auf 12 Stunden ein Anpassen an die Lebensrealität, sofern natürlich die Arbeitgeber Spielregeln einhalten. Eine Höchstgrenze bei der Wochenarbeitszeit, 48 Stunden sind es in Deutschland, das Primat der Freiwilligkeit, eine Begrenzung langer Arbeitsstrecken in gefährlichen Berufen, eine Vorausplanbarkeit. Die Nürnberger Zeitung verweist auf Besonderheiten der Gastronomie, in der es bei Hochzeiten zum Beispiel eben auch mal länger gehen kann als 10 Stunden. Das darf aber nicht dazu führen, dass die Beschäftigten unter Druck gesetzt werden, länger zu arbeiten. Doch dagegen spricht schon, dass aus der Gastronomie ein Arbeitnehmermarkt geworden ist. Wer ausgenutzt wird, findet schnell etwas Besseres.
Und Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr. Dann mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Wir werfen an dieser Stelle noch einen kurzen Blick auf den Stand des deutschen Leitindex DAX. Da sind wir jetzt bei 14.524 Punkten und das ist ein klares Plus gegenüber dem Schluss von gestern von 14.397 Punkten. Damit geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Clemens Kindermann dankt an dieser Stelle wie immer für Ihr Interesse an der Ökonomie.